RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Presseschau, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunung Nursiah, Sekar und Dora. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo erklärt den Feiertag am 19. April in Jakarta. Indonesien und Libanon arbeiten im Jugend- und Sportbereich zusammen. Hunderttausende von christlichen Gemeinden in Manado gedenken großer Feiertag. Ministerin Hovifah sagte, Hedonismus, Konsumismus beeinflusst den Lebensstil der Studenten. Indonesien hebt die Rolle der Gefängnisse in der Strategie gegen Terrorismus hervor. Ministerin Susi fordert den Schutz der indonesischen Seeleute in Japan. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat den 19. April als Urlaub in Jakarta erklärt, um die Bewohner der Hauptstadt zu ermutigen, ihre Stimmrechte in der zweiten Runde der Gouverneurwahl Pilkada abzugeben. Er hatte auch eine Präsidentschaftsverordnung oder Kepres Nummer 10 von 2017 über die Entscheidung erlassen. Dies wurde in der Erklärung des Ministeriums oder Staatssekretariats am Freitag, den 14. April 2017, gemeldet. Das Präsidialdekret bezieht sich auf den Abstimmtag für die zweite Runde von den Gouverneurwahlen in Jakarta im Jahr 2017. Ein Feiertag wurde am 19. April 2017 in Jakarta erklärt, um die zweite Runde von den Gouverneurwahlen in Jakarta zu einem Erfolg zu machen, entsprechend der Aussage. In der zweiten Runde der Gouverneurwahlen Jakartas müssen die Bewohner von Jakarta zwischen dem etablierten Basuki Cahaya Purnama und seinem Laufkameraden, dem Politiker Jarod Saiful Hidayat, oder dem Akademiker Anies Baswedan und dem erfolgreichen Geschäftsmann Sandiaga Uno wählen. Die Regierungen von Indonesien und Libanon haben vereinbart, die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Jugend und des Sports zu etablieren, wie in einer Pressemitteilung der Indonesian Botschaft in Beirut, die von Antara oder der Indonesian Nachrichtenagentur am Freitag erhalten wurde. Die Vereinbarung wurde während eines Treffens zwischen Ahmad Khozin Humaydi, dem Indonesian Botschafter in Libanon, und Mohamed Fenis, der Jugend- und Sportminister des Libanons in Beirut, in jüngster Zeit diskutiert. Während des Treffens sagte Botschafter Ahmad Khozin, das die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und dem Libanon seit langem unstabil seien. Betonte die Notwendigkeit für beide Länder, eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Jugend und des Sports zu schaffen. Minister Venice begrüßte den Besuch des Botschafters und bekräftigte, dass der Libanon sich verpflichtet hat, das Programm fortzusetzen, das vor einiger Zeit mit dem Minister Al-Hinawi besprochen worden war. Hunderte von Tausenden von christlichen Gemeinden in der Stadt Manado und im Bezirk Nord-Minahasa in der Provinz Nord-Sulawesi gedenken Freitag durch Anbetung und Masse in allen lokalen Kirchen. Pastor Herolina Kaihatu Kontu erklärte am Freitag während der Anbetung zum Gedenken an den großen Freitag in Thessalonica von Minahasa's Masehi Injili Kirche im Bezirk Mapanget, Manado, dass der Karfreitag ist eine Feier den Tod von Jesus, der von allen Protestanten und Katholiken die Welt als Sohn des Gottes betrachtet wird, zu feiern. Sie sagte, die Geschichte von Leidenschaft, Kreuzigung und Tod von Jesus in Gottes Worten. In Markus 14 und 15 beschreibt Gottes Liebe für die Welt. Pastor Nico Cariso von Minahasa's Masehi Injili Kirche in Thessalonica sagte, dass Jesus Tod bietet eine Chance für die Menschen, die gesund haben, für ihre Missetaten zu bedauern. Die indonesische Sozialministerin Hovifah Indar Parawansa bestätigte am Freitag in Kendari, Sulawesi, dass heutzutage Hedonismus und Konsumismus den Lebensstil der meisten indonesischen Studenten erreicht und betroffen haben. Bei der Ernennung eines öffentlichen Vortrags mit dem Titel »Die Rolle der islamischen Universitäten – Dringlichkeit bei der Beantwortung sozialer Fragen« am Staatlichen Islamischen Institut IAIN Kendari kritisierte Minister Hovifah die akademischen Gemeinschaften, die apathisch und unpolitisch sind. Sie wies auch darauf hin, dass die akademischen Gemeinschaften, vor allem die Studenten, die Distanz mit einer politischen Partei nehmen. Sie sind weniger mit dem gegenwärtigen Zustand der Nation beschäftigt und exklusiv. In der Tat, sagte sie, als junge Generation, die eine große Energie haben, sollten die Schüler in der Lage sein, die Interessen der Menschen zu aggregieren. Ministerin Hovifah fordert die Studenten auf, eine wichtige Rolle beim Aufbau dieser Nation zu spielen. Sie fügte hinzu, dass die Schüler der Regierung helfen könnten, auch durch das selbstbewusste Dorfprogramm die Zusammenarbeit zwischen dem Sozialministerium und der Akademie, die umgesetzt werden soll, wenn die Studenten die Gemeinschaftsarbeit auf dem Feld oder KKN durchführen. Das indonesische Außenministerium erklärte, dass die indonesische Regierung die Integration von Justizvollzugsanstalten in die nationale Strategie gegen den Terrorismus fördert. Dies wurde von Gatot Amrih Jemirin, dem Leiter des Subdirektorat für die Bekämpfung des Terrorismus in dem indonesischen Außenministerium, in einer am Freitag veröffentlichten Pressemitteilung bestätigt. Bemerkte auch, dass auch die Integration der Justizvollzugsanstalten in die nationale Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus die einschlägigen Institutionen eine effektivere und umfassendere Methode zur Bekämpfung des Terrorismus entwickeln können. Machte die Bemerkungen, während am 11. und 12. April 2017 einen Workshop über die Integration von Gefängnissen in nationale Terrorismusbekämpfungsvereinbarungen am Jakarta Zentrum für die Strafverfolgungskooperation JCLEC A6. Das Ministerium veranstaltete den Workshop in Zusammenarbeit mit dem australischen Außenministerium und Handel in seiner Eigenschaft als Co-Chef des globalen Antiterrorismusforums. Nach der Erkenntnis, dass Tausende von indonesischen Seeleuten ihren Handel an Bord der japanischen Fischereifahrzeuge betreiben, die indonesische See- und Fischereiministerin Susi Pujiastuti drängte die japanische Fischereiindustrie, um den Menschenhandel von Verkörperlichen zu verhindern. Ministerin Susi ist in Japan auf einem 5-tägigen Arbeitsbesuch von 10. bis 15. April 2017, um die See- und Fischereikooperation als Nachfolger der Zusagen zu vertiefen, die der japanische Premierminister Shinzo Abe während seines Staatsbesuchs in Indonesien Anfang dieses Jahres gemacht hat. Sie ist auch geplant, um mit Japans Minister für Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei sowie dem Verteidigungsminister Japans zu treffen. Auf ihrer zweiten Nacht in Tokio sprach Ministerin Susi mit dem Präsidenten der Japan Thunfisch Fischerei Genossenschaft Yun Yamashita. Während eines Abendessens, das von den japanischen Geschäftsleuten gehostet wurde, wurde Ministerin Susi darüber informiert, dass es etwa 3000 indonesische Seeleute gibt, die an Bord von Schiffen im Besitz des Vereins arbeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das waren die Nachrichten von Samstag, den 15. April 2017. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, einige wichtige Ereignisse, die in dieser Woche passierten und von einigen nationalen Zeitungen berichtet wurden, werden in einer Presseschau zusammengefasst wie folgt. Wir beginnen mit der Zeitung Business Indonesia. Am Dienstag, den 11. April 2017, schrieb Business Indonesia: Stärken das Arbeitsintensivprogramm. Die schwerste Herausforderung, vor der in einigen kommenden Jahren Präsident Joko Widodo und Vizepräsident Yusuf Kalla stehen werden, ist die Reduzierung der Arbeitslosigkeit. Im Jahre 2016 befanden sich in Indonesien 7,02 Millionen Arbeitslosen. Inmitten der globalen Wirtschaftsflauheit ist es schwierig, durch die Vermehrung der neuen Arbeitsplätze die Arbeitslosigkeitszahl zu reduzieren. Die Regierung sollte die Zahl der Arbeitsplätze im formalen Sektor steigern, um die Arbeitslosigkeitszahl bedeutungsvoll zu reduzieren. Die Regierung muss die Entwicklung der nationalen Fertigungsindustrie ernst nehmen. Die Fertigungsindustrie ist die beste Lösung. Die indonesische Regierung muss angenehme Investitionsatmosphäre für die Investoren vor allem im arbeitsintensiven Industriebereich schaffen. Der arbeitsintensive Industriesektor braucht viele Arbeitskräfte in seinem Produktionsprozess. Der Zeitung Business Indonesia zufolge sind einige arbeitsintensiven Sektoren seit jahrelang in Indonesien schon da und zuverlässig, um die indonesischen Arbeitskräfte anzustellen. Es sind die Textilien, die Bekleidungs-, Möbel-, Schuh- und Elektronikindustrien. Wir kommen jetzt zu der Zeitung Media Indonesia. Am Mittwoch, den 12. April 2017, schrieb Media Indonesia: Trotz der Terroraktion haben wir keine Angst, die Korruptionsfälle aufzudecken. Der Gewaltfall gegen den Ermittler der Indonesian Anti-Korruptions-Kommission KPK ist kein leichter Fall. Die Terroraktion hat eng zu tun mit dem Job von Novel Baswedan als Ermittler von einigen Korruptionsfällen. Die Terroraktion ist ein Gegenangriff von Korruptionstätern. Der Angriff gegen Novel Baswedan bedeutet, den Angriff gegen die Antikorruptionskommission KPK und gegen den Staat. Media Indonesia zufolge muss der Staat die Antikorruptionskommission KPK und ihre Ermittler unterstützen und schützen. Dazu müssen die Täter des Angriffs gegen Novel Baswedan demnächst festgenommen und vor das Gericht gebracht werden. Es ist eine klare und entscheidende Botschaft, dass das indonesische Volk davor keine Angst hat, die Korruption zu bekämpfen. Soweit Presseschau.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
Liebe Hörer und Hörerinnen, wir treffen uns wieder beim Programm Heute in der Geschichte. Wir beginnen mit dem Untergang von Titanic. Am 15. April 1912 ging das britische Passagierschiff Titanic im Nordatlantik unter. Es war am Vortag mit einem Eisberg kollidiert. Über 1500 Menschen sterben. Die RMS Titanic war ein Passagierschiff der britischen Reederei White Star Line. Sie wurde auf der Belfaster Wharf, Hartland und Wolf gebaut und war bei der Indienstellung am 2. April 1912 das größte Schiff der Welt. Der zweite von drei Dampfern des Olympic-Klasse war wie seine Schwesterschiffe für den Liniendienst auf der Route Southampton, Cherbourg, Queenstown, New York, New York, Plymouth, Cherbourg, Southampton, vorgesehen und sollte neue Maßstäbe im Reisekomfort setzen. Auf ihrer Jungfernfahrt kollidierte die Titanic am 14. April 1912 gegen 23:40 Uhr mit einem Eisberg und sank 2 Stunden und 40 Minuten nach dem Zusammenstoß im Nordatlantik. Trotz ausreichender Zeit zur Evakuierung starben mangels Rettungsbooten zwischen 1490 und 1517 der über 2200 an Bord befindlichen Personen. Wegen der hohen Overzahl zählt der Untergang der Titanic zu den großen Katastrophen der Seefahrt. Folge des Untergangs waren zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf See. Diese umfassen die ausreichende Ausstattung mit Rettungsbooten, Besetzung der Funkstationen rund um die Uhr, Errichtung der internationalen Eispatrouille sowie den Abschluss des ersten internationalen Übereinkommens zum Schutze des menschlichen Lebens auf See. Am 15. April 1865 wurde nach der Ermordung Abraham Lincoln, dessen Vizepräsident Andrew Johnson als 17. Präsident der USA vereidigt. Während des Bürgerkriegs wurde Andrew Johnson im Jahre 1862 zum Militärgouverneur seines von Unionstruppen besetzten Heimatstadt Tennessee ernannt. Bei der Wahl von 1864 kandidierte er als Abraham Lincolns Vizepräsident. Da er sowohl Südstaatler und Demokrat als auch Unionist war, sind er für dieses Amt bestens geeignet, zumal die Republikaner bei dieser Wahl gemeinsam mit dem Flügel der Demokratischen Partei, der für eine Fortsetzung des Krieges bis zur militärischen Niederlage der Südstaaten plädierte. Als Partei der Nationalen Einheit Oder National Union Party an Triton nach der Ermordung Lincolns wurde am 15. April 1865 als Präsident vereidigt. War der dritte Vizepräsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten, der durch den Tod seines Vorgängers ins Amt kam und der erste nach einem Attentat. Als Hauptaufgabe seiner Präsidentschaft galt die sogenannte Rekonstruktion, der Wiederaufbau der Südstaaten nach dem Krieg und ihre Wiedereingliederung in die Union. Dies erforderte eine Gratwanderung zwischen der notwendigen Veränderung der politischen Strukturen im Süden einerseits und der Versöhnungspolitik andererseits. Bald war den radikalen Republikanern zu entgegenkommen, besonders nach einigen Vetos gegen Bürgerrechtsgesetze. Darüber hinaus strebte der Kongress danach, die Macht des Präsidenten, die Lincoln während der Sessionskrieges stark ausgeweitet hatte, wieder zurückzusetzen. Liebe Hörer und Hörerinnen, soweit heute in der Geschichte.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Saudi-Arabien wird im Ausbildungsbereich in Malang-Ostjava investieren. Das Saudi-Arabische Königreich wird in der Stadt Malang-Ostjava investieren, um dort den Sozialbedarf und die internationale Ausbildung weiter zu entwickeln. Der Bürgermeister von Malang, Muhammad Anton, sagte am 11. April in Malang der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass die Stadtverwaltung bereit sei, die Investition von Saudi-Arabien-Unternehmen in vielen Bereichen anzunehmen und ein islamisches Zentrum als Zentrum der Aktivitäten und Forschung für Muslime zu bauen. Anton Fufot, Malang sei offen, um mit jedem Land wie auch Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten. In der Stadt Malang gebe es viele Hochschulen und Internatsschulen. Daher sei sie für die Ausbildung Investoren wie unter anderem aus Saudi-Arabien gut. Anton sagte nach dem Empfang des Rektors der Islamischen Universität, Imam Muhammad bin Saud Imamu, Dr. Sulaiman bin Abdullah Abal Kail, der Rat der Senioren der Saudi-Arabischen Gelehrten und der Saudi-Arabischen Botschafter in Indonesien, Osama Muhammad As-Huaibi in Malang, dass die Zusammenarbeit, die bei diesem Treffen erörtert worden sei, die Ausbildung und die Verbesserung der Qualität der Religionsanhänger bewirken würde. Anton zeigt sich optimistisch, dass die Ernsthaftigkeit der Investition der Saudi-Arabischen Delegation in der Stadt Malang realisiert werden könne. Dr. Sulaiman bin Abdullah Abal Kail habe vor seiner Reise nach Malang, Aceh und Medan besucht. Laut Anton habe die Stadt Malang eine historische Verbindung, da die dortige Bevölkerung größtenteils arabischen Ursprungs sei. Hat viele Artikel über Malang gelesen. Sulaiman konstatierte, dass Malang ein großes Potenzial in der Entwicklung der Ausbildung oder anderer Arbeitsbereiche habe. Außerdem konnte der indonesische Besuch des König Salman verschiedene produktive Zusammenarbeitsprojekte schaffen. Sein Besuch in Malang sei die Umsetzung des Besuches des König Salman, um die Zusammenarbeit im Kultur- und Ausbildungsbereich zu stärken. Das war unsere Sendung Im Blickpunkt.
Musik.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die reiche Chile-Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine Reise nach Probolinggo aus Java zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebehörer, Probolinggo ist der zweitgrößte Bezirk in Ostjava und liegt etwa 100 Kilometer von Surabaya entfernt. Dieser Bezirk ist für seine Stadt Manggur bekannt, da Manggur und Wein das Haupterzeugnis der dortigen Weinbiete ist. Außerdem wird die Stadt Probolinggo auch Kota Seribu Taman oder Stadt mit Tausenden von Gärten genannt, da dort viele Bäume an den Straßen entlang wachsen. Diese Stadt ist ganz sauber und vollkommen frei von Abfällen. Wenn Sie diese Stadt besuchen, können Sie die dort eine frische Luft einatmen. Dieser Bezirk bietet Ihnen auch viele Naturtouristenziele, wie unter anderem Denbek Bromo, die Küste Bentar, die Insel Gili Ketapang und den Wasserfall Mada Karipuraan. Liebeshörer, wenn Sie Ihr Adrenalin ausstoßen möchten, bietet Probolinggo einen gewundenen Fluss an. Sie können ihn mit einem Mini-Auto im kleinen Bezirk Gading und zwar im Dorf Gading Wetan finden, wo man an der Anlegestelle das schnelle fließende Wasser des Flusses Pandan Laras nutzen kann. Die Strecke von 2,5 Kilometer lang zurückzulegen, braucht man etwa 2 Stunden. Dieser Flussweg wurde 2013 von der dortigen Bevölkerung und Jugend initiiert und entwickelt. Jugendliche wurden als Verwaltungsteam für dieses Touristenziel rekrutiert. Sie sind Reiseführer, Rettungsteam und stellen das Zubehör zur Verfügung. Die dortige Bevölkerung hat auch Verkaufsstände an diesem Touristenziel. Die Touristen, die in diesem an gewundenen schmalen Fluss Pandan Laras treiben möchten, sollten sie im Haus des Dorfleiters von Gading Wetan versammeln und Geräte für die Tour wie unter anderem Helme und Schwimmer tragen. Danach fahren die Touristen mit einem Lastwagen zur Startlinie des Flussweges. Während der Reise können sie die grüne schöne Landschaft genießen. Wenn Sie am Start angekommen sind, können Sie sich dann einzeln auf dem Fluss Pandan Laras mit Reifen, die zur Verfügung gestellt werden, treiben lassen. Man wird bei dieser Aktion von 10 Reiseführern und Rettungsteams begleitet. Der Fluss ist etwa 10 Meter breit und nach etwa 100 Meter Fahrt werden sie die Geledek, Juduh, eine traditionelle Brücke, die sie fotografieren können, sehen. Beim Treiben in diesem Fluss finden sie viele Steine und müssen daher vorsichtig sein. Sie werden auch eingeladen, hoch im Teich Paras, etwa 100 Meter vor dem Finish, zu springen. Liebe Zuhörer, in der Finishlinie werden Sie zum Mittagessen eingeladen. Sie können unter anderem weißen Reis, kleine salzige gebratene Fische, Tofu, Tempeh, Tomatensauce und knuspriges Garnelengebäck finden. Sie können dort auch warmen Tee trinken. Es ist sehr entspannend, die Landschaft genießend zu essen. Um in diesem Fluss zu treiben, müssen Sie 50.000 Rupiah oder etwa 4 US-Dollar bezahlen und in einer Gruppe, die aus mindestens 10 Personen besteht, reisen. Dieses Touristenziel ist mit vielen nützlichen Einrichtungen ausgestattet. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien zum Thema Flusstreiben in Gading Wetan.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wo immer Sie sind, treffen uns wieder bei mir, Nunung Nursia, beim Programm Dies und Das.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Zuhörer, es gibt viele Möglichkeiten, die indonesische Jugendliche haben, die im Ausland studieren, um Kollegen und Kindern in Indonesien zu helfen. Die Schwierigkeiten haben an Bücher zu gelangen. Sie sind unter anderem Dedeh Towiyah und Juara Elias Tampu Bolon in den USA mit dem Projekt Kuku Terbang oder Fliegenbu. Dieses Mal werden wir Ihnen über das Projekt Kuku Terbang oder Fliegenbu berichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, Dedeh Towiyah und Juara Elias Tampu Bolon sind indonesische Staatsbürger der USA. Sie führen das sogenannte Projekt Buku Terbang auf Deutsch Flugbuch Tour. Dieses Projekt begann durch eine entstandene Idee, Bücher als Mitbringsel für ihre Rückkehr in die Heimat nach Indonesien zu befördern, nachdem ihre Arbeit als Support-Mitarbeiter im Generalkonsulat der Republik Indonesien in New York erledigt ist, haben sie ein Projekt gegründet mit dem Ziel, das Buch Spenden in Englisch zu sammeln. Die Kinder in Indonesien vor allem im Alter von 3 bis 18 Jahren zugute kommen sollen. Nach Juara Elias Tampu Bolon oder Elias hat der Name seines Projektes das Flugbuch viele Bedeutungen. Etymologisch soll damit etwas Höheres oder Weiteres beschrieben werden. Wörtlich gesehen werden die Bücher mit dem Flugzeug von New York nach Indonesien transportiert. Außerdem hoffen Dedeh und Elias, dass dieses Projekt die Kinder in Indonesien dabei inspirieren kann, innovativer zu arbeiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, laut Dedeh hatte das Projekt Flugbuch das Ziel, 500 Bücher zu sammeln. Dedeh und Elias konnten aber mehr als 1.000 Bücher zusammenbringen. Sie sammeln auch online durch die Website GoFundMeGeld, die soll dazu dienen, die Kosten der Postsendung nach Indonesien zu finanzieren. Diese Bücher werden Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen sowie Organisationen geschickt. Eine der Grundschulen ist die Staatsgrundschule Sigapiton auf der Insel Samosir, Nord-Sumatra. Diese Bücher werden ebenso der sogenannten Organisation Taman Baca Innovator gewährt. Es ist eine Bibliothek für bedürftige Kinder in verschiedenen Gegenden in Indonesien, wie unter anderem Bogor in West Java, Sulawesi und Moluken. Das Projekt Buku Terbang bekommt außerdem eine Finanzhilfe von einer Bankfiliale aus Indonesien auf den Cayman-Inseln in der Karibik. Die indonesischen Staatsbürger in den USA und die lokalen Bevölkerung der USA unterstützen ebenso dieses Projekt. Dedeh und Elias planen, mit der stadteigenen Fluggesellschaft in Indonesien zusammenzuarbeiten, die bei der Verteilung dieser Bücher in verschiedenen Gegenden von Indonesien helfen. In Zukunft hoffen sie, dass sie weiter das Projekt Buku Terbang machen können. Sie werden einen Wettbewerb zum Schreiben der Kinderbücher durchführen. Das Werk der Sieger dieses Wettbewerbs wird veröffentlicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Dies und Das mit dem Thema Das Projekt Buku Terbang oder Flugbuch. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, wo immer Sie sind, wir treffen uns wieder beim Programm Musikregenbogen mit mir, Egi. In dieser Ausgabe werden wir eine Sängerin von Indonesien, es ist Intan Nuraini. Für die Öffnung dieser Aufgabe hören wir ein Lied von Intan Nuraini mit dem Titel Cinta Rahasia.
Di kesunyian hati cintamu menemani tapi tak ada yang tahu kamu milikku di keramaian tawa ku tak boleh mengenalmu ku takut ada yang tahu kau pun
Liebe Chihara, das Lied Cinta Rahasia oder auf Deutsch Heimliche Liebe erklärt und über die Liebe, die Geheimnis ist. Niemand weiß über die Liebesgeschichte, sei es ihr Vater oder ihr Mutter ist. Der zweite Mann war nicht bereit, wenn sie getrennt werden. Deshalb machen sie eine heimliche Liebe, ein solcher Blick aufs Lied von Internet eine durchgeführt. Diese schöne Dame ist in Jakarta am 23. März 1985 geboren. Ihre Karriere in der Welt der Unterhaltung begann im Jahr 2001 als Indonesian Covergirl Model. Im Jahr 2007 breitete Intan ihre Karriere in der Welt des Singens und freigegeben erfolgreich ein Album Penguasa Lelaki betitelt. Ein Album besteht aus 10 Lieder, von denen ist das Lied Cinta Rahasia. Intans Stimmcharakter ist weich, es geeignet ist, dieses Lied zu singen. Außer singen spielt sie auch in mehreren Seifenopern und spielte in einigen Werbungen im Fernsehen. Also Zuhörer, nun hören wir ein Lied mit dem Titel Dilemma.
Ketika malam penuh bintang di antara cahaya temaram, kau beri aku kesejukan, tapi hatiku bimbang. Kau tanya apakah ku bisa membuka hatiku. Berkata-kata air mata yang bicara. Sesungguhnya ku ingin dirimu tuk cairkan hatiku yang beku, tapi aku belum siap. Aku jadi dilema. Aku tak mau menyakitimu karena hati ini masih ragu, tapi aku butuh cinta. Aku jadi dilema. Aku ingin, tapi ku tak bisa. Apakah ini nyata atau mimpi belaka?
Liebe Zuhörer, das Lied Dilemma ist ein besonderes Lied auf dem zweiten Album von Intan Nuraini mit dem Titel Salut. Das Album erschien im Jahr 2008 und besteht aus 11 Liedern. Das Lied erzählt von einer Unschlüssigkeit zu öffnen und die Liebe zu empfangen, die zu ihm kommt. Wie das Zitat der Lyrik auf Deutsch: Wahrlich möchte ich dich um mein gefrorenes Herz aufzutauchen, aber ich bin nie bereit, ich bin so Dilemma. Ich will nicht sie zu verletzen, weil dieses Herz noch im Zweifel ist, aber ich brauche Liebe, ich bin so Dilemma. Das Lied mit dieser klangenden Musik werden zum Soundtrack einer Seifenopern im privaten Sendung in Indonesien. Bis jetzt hat Intan drei Album veröffentlicht, es sind Penguasa Lelaki im Jahr 2007, Salut im Jahr 2008, und Seperti Coklat im 2010. Also Zuhörer, wir sind jetzt am Ende des Programms, also hören wir jetzt zwei Lieder von Intan Nuraini mit dem Titel Penguasa Lelaki und Tak Mungkin Berpaling. Gute Unterhaltung und bis morgen. Auf Wiederhören.
Die Stimme Indonesiens hält die Würde am Leben.
sejak membuka mata hingga malam tiba, kulihat hanya bayang dirinya. Jangankan selingkuh, pikirkan yang lain, sejenak pisah tak mampu. Pikirkan yang lain, sejenak pisah tak mampu.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung, Fon Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented inan Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Mengering sudah lagi memadu satu janji berjuta bintang dalam pelukan sehangat pagi.
RRI Internasional Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internasional Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.